Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Was war das mal wieder für ein Handball-Wochenende? Hallo und herzlich willkommen zur Episode 304 von Kreisab. Fantastisch, was wir da gesehen haben an den letzten Tagen, wirklich phänomenal. In der vergangenen Woche gab es Länderspiele, also in der Woche davor, deswegen habe ich die Sendung Episode 303 ein bisschen zeitloser gehalten. Ihr werdet reingehört haben, glaube ich zumindest, denn die Hörerzahlen waren wirklich großartig. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir halt auch an diesem Wochenende wieder fantastischen Sport gesehen haben. Ich selbst war in Dortmund bei Borussia Dortmund gegen Metz Handball in der Champions League in den Playoffs im Hinspiel, eine ausverkaufte Halle, das hat man in Dortmund seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, da wurde auch sehr viel Werbung gemacht, ich habe in der vergangenen Ausgabe da auch ausführlich mit David Döring drüber gesprochen, es war ein Handballfest, nur leider sportlich nicht die allerbeste Leistung der Borussen, aber das ist ein anderes Thema, wir haben gesehen unter anderem den THW Kiel gegen den SC Magdeburg, in Magdeburg hat der THW gewinnen können, darüber spreche ich gleich mit Tamu Schwarz von den Kieler Nachrichten. Außerdem mit dabei ist Björn Mahr von der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen, denn die MT Melsung hat sich eigentlich mehr oder weniger stabilisiert. Jetzt ein bisschen Verletzungspech hatte die SG Flensburg-Handewitt zu Gast. Da gab es zwar eine Niederlage, aber trotzdem ein paar ganz gute Entwicklungen, die man sehen konnte bei der MT in den letzten Wochen. Darüber werde ich dann mit ihm plaudern. Und im Interview der Woche begrüße ich Daniel Fontaine von der HSG Nordhorn-Lingen, ein Zweitligist, der sportlich auf dem Weg ist, in die erste Liga zurückzukehren nach dem Abstieg, aber Daniel Fontaine selbst wird dann nicht mehr mit dabei sein, denn er wird im Sommer seine Karriere beenden. Warum und weshalb? Darüber spreche ich mit ihm am Ende der heutigen Ausgabe. Aber zunächst sage ich Hallo nach Kiel. Moin, moin, Tamo.
Moin, Sascha.
Du bist gerade frisch zurück aus Magdeburg, denn wir sprechen am Sonntagnachmittag miteinander.
Genau, ich bin im Prinzip seit 5,5 Minuten wieder zu Hause. Die Bahn hatte ein bisschen Verspätung, wie immer. Und genau, komme gerade aus Magdeburg zurück.
Da muss ich sagen, das war wahrscheinlich für dich eine der schönsten Reisen der letzten Zeit. Eine volle Halle, ein tolles Spiel, großartig.
Eine der schönsten Reisen weiß ich jetzt nicht unbedingt. Also da gehen die Geschmäcker bei Magdeburg vielleicht ein bisschen auseinander. Aber es war auf jeden Fall eine Reise, die in sportlicher Hinsicht mir richtig viel Spaß gemacht hat. Ich muss auch sagen, dass ich das in der Qualität nicht ganz erwartet hatte, aber das war wirklich ein Handballspiel, was echt keine Wünsche offen gelassen hat. Da war viel Musik drin, viel Brisanz, viele Emotionen. Ja, das hat wirklich Spaß gemacht.
Tamu, du weißt, dass hier auch Magdeburger Fans zuhören, ne?
Das war auch nur mit einem Augenzwinkern gemeint eben. Ich hatte auch nach dem Spiel gestern mit Kollegen noch einen netten Abend, aber du weißt sicherlich auch aus eigener Erfahrung, dass es, wenn man von den schönsten Dienstreisen spricht, vielleicht nicht als allererstes an Magdeburg denken.
Ja, das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass der THW in den letzten Jahren eigentlich in Magdeburg immer verloren hat. Es war der erste Ligasieg beim SCM seit 2015. Aber gut, du hast natürlich recht, soll die ein oder andere Stadt geben, die ein bisschen schöner ist als Magdeburg. Aber ich meinte das auch in Bezug auf das Spiel selbst, weil es halt ein absolutes Highlight war. Das erste Mal seit langer Zeit wirklich wieder eine ausverkaufte Halle mit einer hitzigen Atmosphäre. Und ja, du hast es gesagt, wirklich einem tollen Spiel, wo ordentlich Musik drin war. Also allein die Szene Patrick Wienzek gegen Philipp Weber war schon das Eintrittsgeld wert.
Ja, vor allem auch gleich nach 5 Minuten oder in der 5. Minute. Ich fand, das war eine ungestüme, unnötige Aktion von Philipp Weber. Und ich habe auch noch hinterher drüber nachgedacht, das ist nicht ganz einfach, Patrick Wienzek in diesen Modus zu versetzen. Und wenn es dann auch noch ein ehemaliger Nationalmannschaftskollege ist, da muss auch schon ein bisschen was passieren. Also ich habe auch noch mir danach die Bilder angeguckt, wenn man sieht, wie Wienzek da an die Bande geflogen ist und von Weber zu Boden gestoßen wurde, da... Das war eigentlich auch gleich ein guter Moment nach wenigen Minuten, um so ein bisschen den Ton vorzugeben für dieses Match.
Bevor wir direkt in das Spiel reingehen, beziehungsweise tiefer in die Analyse, wollte ich nochmal zurückkommen auf ein Gespräch, das wir beide am vergangenen Freitag geführt haben. Da hatten wir kurz telefoniert und da hast du gesagt, ich weiß nicht, was ich erwarten soll. Dem THW tut dieser Wochenrhythmus nicht so gut. Sie sind besser, wenn sie alle 3 Tage spielen. Du warst nicht so optimistisch vor der Partie.
Ganz genau so habe ich es nicht gemeint. Also ich glaube, dass dir jeder Sportmediziner und Philipp Jicher sowieso widersprechen würde, wenn du sagst, dass es diesen Profisportlern besser passt, wenn sie alle 3 Tage spielen. Denn die Belastung ist ja einfach unmenschlich hoch. Aber man stellt bei diesen Mannschaften, die auf so vielen Hochzeiten tanzen, manchmal fest, dass so ein plötzlicher Break, wenn dann auf einmal 2 Wochen Zwischenspielen liegen, dass das nicht unbedingt immer gut sein muss. Aber im Fall des THW war, das hatte ich auch im Gespräch mit Philipp Jicher lange erörtert, da war viel aufzuarbeiten. Da kannst du einfach methodisch ganz anders trainieren, sowohl taktisch als auch besonders physisch. Kannst ganz andere Grundlagen nochmal aufholen, die ja besonders durch diese Saisonkonstellation mit den verlegten Olympischen Spielen und der wenigen Vorbereitungszeit einfach zu kurz gekommen waren. Und in diesem Fall muss ich sagen, hat es dem THW wirklich gut getan. Und ich glaube, auch der Sieg gestern hat dem THW gut getan. Und jetzt ist es im Übrigen kurioserweise so, dass durch den direkten Einzug ins Viertelfinale der Champions League es wieder 2 Wochen sind, bis der THW das nächste Spiel hat am 10. April in Minden.
Also da sind sie auf jeden Fall Favorit, egal ob sie dazwischen noch irgendwelche anderen Spiele hätten oder nicht, da gibt's nichts zu deuteln, aber Fakt ist, du hast es ja gerade gesagt, es hat dem THW gut getan, sich auch ein bisschen intensiver auf Magdeburg vorbereiten zu können, da bin ich ganz deiner Meinung. Allerdings hat's ein paar Minuten gedauert, bis die Zebras richtig drin waren in der Partie. Am Anfang hat Magdeburg das Tempo vorgegeben.
Ja, aber da klaffte keine Lücke. Das war am Anfang in den ersten 15 bis 20 Minuten schon ein schöner, offener Schlagabtausch, in dem man auch ganz gut die unterschiedlichen Systeme ablesen konnte. Also es kam eigentlich genauso, wie es kommen musste, dass Magdeburg insbesondere mit dem Ex-Kieler Gisli Christiansson in der Mitte und mit Oma Ingi Magnusson auf halb rechts, dass die ihr vehementes 1:1 aufgezogen haben, sind immer tief mit dem Kopf voran reingegangen, haben eben wirklich immer den Zweikampf gesucht. Aber der THW hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und ich muss sagen, dass ich zur Pause auch so einmal kurz 2 Minuten ein bisschen in mich gegangen bin und die erste Halbzeit so nochmal hab Revue passieren lassen. Und in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit, gab es oft Kritik am THW und am Kieler Positionsspiel, am gebundenen Angriff, dass der nicht kreativ sei und dass da oft die Lösung fehlen und so. Und ich fand, dass besonders die ersten 3 Minuten von Seiten der Kieler gestern auf einem ganz, ganz hohen Kreativitätslevel waren. Da waren viele Variationen drin, viele Lösungen gegen unterschiedliche Magdeburger Aufgabenstellungen. Also mir hat es wirklich Spaß gemacht.
Ist natürlich dann auch nicht das Allerschlechteste, wenn Sardar Sargosen wieder mit dabei ist.
Nein, und das ist ja auch ein Phänomen. Da kann man wahrscheinlich auch Glück oder Pech haben. Der war verletzt. Es war überhaupt nicht klar, wann sich entscheiden würde. Victor Szilágyi hatte mir in der Woche noch gesagt, wenn es dumm läuft, dann wird sich vielleicht erst beim Aufwärmen in der GTEC Arena entscheiden, ob Sargosen wieder dabei sein kann. Und er konnte wieder dabei sein und der war auch wirklich so richtig on fire. Das hat man in der ersten Halbzeit auch dann sehr schnell gemerkt.
Er war nicht nur on fire, er hat eigentlich mehr oder weniger das Spiel entschieden, mit seiner Art und Weise auch zu spielen. So hat er nämlich auch Lösungen finden können gegen die Magdeburger Defensive.
Ja, das stimmt. Und er kam gut rein. Es gibt manchmal ja so diese, wir beide würden es wahrscheinlich Duseltore nennen. Also es gab da so 1 oder 2 Tore. Sargosen so ein bisschen wird gestoßen, ist im Rückwärtsfallen. Der Ball als Aufsetzer rutscht Yannick Rehn durch die Hosenträger, wie man so schön sagt. Die sind aber von Anfang an gut reingegangen und dann hat die Sicherheit bei allen auch zugenommen und waren eben oft auch wichtige Tore. Wobei ich aber sagen würde, dass gestern auch Domagoj Duvnjak unglaublich wichtig war für das Kieler Spiel, weil der einfach auch Tempo anziehen oder verschleppen kann. Der hat einfach dieses grandiose Gefühl für den Moment und der war gestern auch sehr, sehr wichtig fürs Spiel, der Kieler.
Wer auf der anderen Seite sehr, sehr wichtig ist und das schon seit geraumer Zeit, ist Oma Ingi Magnusson, bester Spitzname im Handball überhaupt, Oma Inge. Ich finde es phänomenal. Eigentlich sollten wir ihn alle nur noch so nennen, aber er hat 6 seiner 9 Treffer vor dem Seitenwechsel erzielt und Kiel hatte ihn in der zweiten Halbzeit relativ gut unter Kontrolle.
Ja, und das war auch so ein Punkt gestern. In den ersten 30 Minuten hat die Defensive der Kieler eigentlich sehr gut funktioniert. 15 Gegentore in Magdeburg, da kann man noch gut mit leben. Die hatten wieder mal diese Variante gewählt, dass Magnus Landin auf der Halbposition gedeckt hat. Sargosen ist defensiv nach außen gerückt Und Landin und Steffen Weinhold auf den defensiven Halbpositionen sind weit rausgerückt, auf 10, teilweise 11 Meter und haben die Halbspieler der Magdeburger früh in Empfang genommen. Und eigentlich fand ich, funktionierte das ganz gut, aber ich habe hinterher mit Philipp Jicher drüber gesprochen. Das ist natürlich auch eine Variante, die sehr kräftezehrend ist und die kannst du wahrscheinlich nicht 60 Minuten durchziehen. Und dann haben die Kieler in der zweiten Halbzeit überlegt, okay, dann gehen wir ein bisschen defensiver. Sie haben sich mehr in die 6-0-Abwehr zurückgezogen und hat aber trotzdem gut funktioniert. Die andere Variante war natürlich besonders für Pekeler und Wienzek im Innenblock auch unglaublich kraftaufreibend. Und in der zweiten Halbzeit, in dieser defensiveren Variante, hat es dann eigentlich, wenn man sieht, dass Magdeburg dann nach der Pause nur noch 10 Tore gelungen sind, hat es sogar noch besser funktioniert. Also das war auch so ein taktisches Element oder einer dieser taktischen Faktoren, die gestern den Ausschlag gegeben haben für den THW Kiel.
Also ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, wann der SC Magdeburg das letzte Mal in einer Halbzeit nur 10 Tore erzielt hat. Da muss man den Hut ziehen vor der Defensive des THW Kiel. Niklas Sandin war natürlich nach 4 Wochen Pause auch wieder zurück. Ganz, ganz wichtiger Faktor. Es gab eine Phase von der 44. bis zur 57. Minute, und das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, wo dem SC Magdeburg kein einziges Feldtor gelungen ist. Ein verwandelter 7 Meter von Kai Smietz. Das war's. Das war die entscheidende Phase des Spiels, wo der SCM einfach keine Lösung gefunden hat.
Ja, und noch interessanter wird, ich habe gerade nochmal in meine Aufzeichnung geschaut, wenn man dann noch addiert, dass in der Phase, in der 48. Magnus Landin an Jensen scheitert. Patrick Wincheck unterläuft ein Stürmerfoul. In der 51. scheitert Ekberg nochmal an Jensen. Dann geht ein Aufsetzer von Sargosen geht über das Tor. Also es war sogar so, dass gerade in dieser Phase, dass da der THW auch noch Chancen hat liegen lassen. Aber da hast du das Gefühl gehabt, was sich auch dokumentiert hat in einem Magdeburger Wechselfehler in der 50. Minute, da hast du das Gefühl gehabt, dass dem SC Magdeburg etwas passiert, was denen eigentlich keiner zugetraut hat in dieser Saison, nämlich, dass ihnen wirklich mal die Ideen ausgehen. Dass das Spiel so ein bisschen, ja, nicht, dass es schon verloren gegeben wurde, aber dass man sagen musste oder sehen konnte, dass jetzt eben diese letzte zündende Idee, um alles zu drehen, dass die irgendwie nicht kam. Das war schon irgendwie interessant zu sehen, insbesondere auch mit dem Wechselfehler.
Ja, sehr, sehr ungewöhnlich. Das kennen wir vom SC Magdeburg in dieser Saison auf gar keinen Fall. Sie rauschen ja mehr oder weniger durch alle Wettbewerbe und ich bin auch schon sehr gespannt. Es ist ja nicht mehr allzu lange hin bis zum Final Four im DHB-Pokal. Also das kann auch ein richtiger Kracher werden, sollte es da zum Endspiel zwischen Kiel und Magdeburg kommen. Also Fazit, was diese Partie insgesamt angeht, Tamo, verdienter Sieg des THW.
Absolut verdienter Sieg. Der THW hat gestern auch nicht nur gegen meistens 7 Magdeburger gespielt, sondern das war auch eine Atmosphäre, die ich nicht schön fand. Also ich freue mich immer über Emotionen. Ich freue mich auch über Schlachtgesänge und über, wenn es lustig ist, auch manchmal über leicht despektierliche Chöre von den Rängen. Aber was da gestern in Magdeburg war, zum Teil auch, muss man ehrlich sagen, vom Hallensprecher ganz schön angeheizt und angestachelt. Das war nicht schön. Also da gab es am Ende noch so tumultartige Szenen, als Magdeburger Fans die Treppen runterkamen und hinter der Kieler Bank Spieler angepöbelt haben, unter anderem den vom Feld humpelnden Sargosen, der mit Verdacht auf Muskelfaserriss in der Wade ausgeschieden ist und dann sich auch noch beleidigen lassen muss von Fans. Ich habe auch mitbekommen, als ich dann nach dem Spiel zum Beispiel mit Domagoj Duvniak Interview geführt habe, dass da auch immer noch Magdeburger Fans an den Kieler Spielern vorbeigingen und Pöbeleien losgelassen haben. Und ich finde, Atmosphäre darf hitzig sein, darf aufgeladen sein, darf emotional sein. Aber wie Niklas Landin das so schön sagt, es muss auch immer irgendwie eine Grenze eingehalten werden. Und ich fand die gestern in Magdeburg zum Teil überschritten. Umso mehr war es dann am Ende vielleicht auch für die Spieler vom THW eine Genugtuung, dass sie als Sieger vom Platz gegangen sind.
Interessant, dass du das ansprichst und auch schön, dass du es klar und deutlich ansprichst. Also das mag ich ja, wenn die Gäste hier deutlich ihre Meinung äußern, habe ich zuletzt auch schon erwähnt im Interview, im Gespräch mit Fabian Böhm vor 2 Wochen. Ja, also das ist natürlich nicht so sonderlich schön, aber gut, mal gucken, wie sich es in den nächsten Wochen entwickelt. Es ist natürlich auch, ich will nicht sagen in Teilen nachvollziehbar, also ich will das gar nicht entschuldigen, aber für den SCM ist das eine historische Saison. Das ist was anderes als beim THW Kiel, der regelmäßig Meistertitel holt, aber der SCM hat das bislang halt nicht getan. Und das ist auch etwas, worüber ich noch mit dir kurz plaudern möchte. Was glaubst du, macht das mit dem Titelrennen? Denkst du, der SC Magdeburg kann da wirklich nochmal stolpern? Also das Restprogramm ist mehr als machbar. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass das auch, ja, ich will nicht sagen, in den Köpfen eventuell ein bisschen was auslösen könnte bei den Spielern von Bennett Wiegert.
Absolut. Also was man sagen muss, ist, dass sich der THW gestern nach dem Spiel sehr in Understatement geübt hat. Also ja, da hat besonders Philipp Jicher, aber auch ein Niklas Landin, die haben schon gesagt, der SC Magdeburg steht verdient da oben, dass es schon ein gutes Gefühl sei und die Freude groß sei, dass man eben jetzt dieses einzelne Spiel gewonnen habe. Aber Philipp Jicher sagte auch ganz schön, als er gefragt wurde dann, ob denn jetzt wieder Hoffnung aufkäme, was die Meisterschaft angeht. Da hat er nur ganz trocken gesagt, Hoffnung gewinnt keine Meisterschaften. Fand ich ganz schön als Satz. Und wenn man sieht, dass der SCM Spiele gegen die Löwen, gegen Melsungen, gegen die Füchse alle noch zu Hause hat, dann spricht das Restprogramm natürlich eher für den SCM. Und man muss ja auch sagen, ja, der Abstand ist ein bisschen kleiner geworden, aber der Abstand beträgt ja immer noch 6 Punkte. Ich kann mir aber vorstellen, also erstmal würde ich jetzt steif und fest behaupten, der THW wird keine Punkte mehr abgeben in dieser Saison. Die Abstände zwischen den Spielen werden jetzt größer. Die haben gestern nochmal bewiesen, dass sie sich gesammelt haben, dass sie für den Endspurt bereit sind. Ich glaube, in der Liga wird der THW jetzt alles gewinnen. Und ich kann mir vorstellen, wenn der SCM jetzt zeitnah nochmal verliert, dass sie dann ins Nachdenken kommen. Dass es dann vielleicht nochmal so einen Wackeleffekt geben könnte. Und gestern haben wir ja gesehen, dass der SCM auch zu Hause nicht unschlagbar ist. Ja, und wer weiß, was denen im April noch in Wetzlar passiert oder vielleicht auch in so einem hitzigen Derby gegen die Füchse am 1. Mai daheim. Also ich halte es für unwahrscheinlich, aber ich halte es nicht für unmöglich, dass da noch was passiert.
Du hast es gerade angesprochen, tatsächlich am 1. Mai dieses Spiel SC Magdeburg gegen Füchse Berlin, das wird natürlich ein absoluter Kracher, der durchaus darüber entscheiden kann, ob der SCM am Ende deutscher Meister wird oder nicht. Und das finde ich schon eine starke Aussage von dir, dass die Kieler keinen Punkt mehr abgeben werden, müssen ja auch noch nach Flensburg.
Ja, genau.
Und dann nehmen sie dann die 2 Punkte einfach mit.
Ich glaube schon, dass der THW sich auf jeden Fall die Chance, so klein sie am Ende auch sein mag, so lang wie möglich erhalten wird. Und das ist ja auch etwas, was die Kieler immer auszeichnet, dass sie eben, also klingt jetzt ein bisschen grotesk, weil sie in dieser Saison ja auch diese Spiele in Wetzlar oder Lübbecke hatten, aber diese saisonale Crunch-Time, das ist ja etwas, was den THW immer ausgezeichnet hat, dass sie eigentlich so auf Zielgeraden die Nerven behalten meistens. Und darum glaube ich, dass sie sich die Chance erhalten werden aber selbst immer darüber sprechen, dass natürlich jeder Punkt einfach auch nur wichtig ist, um Platz 2 abzusichern. Ist er ja auch wirklich. Man muss mal sehen, wo die Füchse noch Punkte lassen. Als Philipp Jicher gestern gefragt wurde, ob er dann jetzt Magdeburg-Fan sein würde im Spiel gegen die Füchse, weil ja dann Magdeburg sozusagen dem THW Schützenhilfe im Kampf um Platz 2 leisten würde, da mochte er sich nicht so recht zu einer Aussage hinreißen und hatte dann gesagt, ja, möge der Bessere gewinnen. Aber das ist ja auch erst am 1. Mai. Wer weiß, ob wir bis dahin schon noch ein bisschen klüger sind.
Und wir sollten nicht vergessen an der Stelle, die Füchse Berlin, momentan, während unserer Aufzeichnung, führen sie mit 4 Treffern bei den Rhein-Neckar-Löwen. Kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen, wie die Partie dann auch final ausgegangen sein wird. Aber das wissen wir ja dann morgen, wenn die neue Folge online gegangen ist, beziehungsweise heute, wenn ihr sie hört, haben 9 Minuszähler auf dem Konto. Einer weniger als der THW Kiel. Also das ist auch noch sehr, sehr spannend. Die Füchse möchten natürlich auch sehr, sehr gerne in die Champions League. Tamo, eigentlich hatte ich noch ein anderes Thema auf meinem Zettel, aber ich hätte da noch so viele Fragen und habe mir jetzt überlegt, da sprechen wir einfach beim nächsten Mal drüber, denn ich bin mir relativ sicher, das wird noch richtig spannend und eng da ganz oben in der Handball-Bundesliga der Männer. Und von daher werden wir wahrscheinlich in dieser Saison nochmal miteinander plaudern. Also, das soll es gewesen sein an der Stelle, was das Topspiel zwischen dem SC Magdeburg und dem THW Kiel angeht. Und wir machen die erste kurze Pause, gleich geht's dann weiter mit Episode 304. So, das war sie, die erste Pause in der heutigen Sendung von Kreisab und wir machen weiter mit dem nächsten Thema. Ich habe übrigens eine leise Ahnung, warum der Aufzeichnungstermin verlegt wurde. Zunächst mal ist mein Gesprächspartner nämlich extra aus dem Urlaub kurz zurückgekommen, um der Partie MT Melsungen gegen die SG Flensburg-Handewitt beizuwohnen. Dann war ausgemacht 21.45 Uhr, dachte ich mir, das ist aber eine interessante Uhrzeit, das ist doch direkt nach dem Tatort. Und dann schreibt mir Björn Mahr von der Hessischen Niedersächsischen Allgemein, können wir auch um 19 Uhr aufnehmen. Liege ich richtig mit meiner Vermutung, Björn, dass du lieber vor dem Tatort als nach dem Tatort mit mir sprechen möchtest?
Hallo Sascha, nein, ich bin jetzt überhaupt kein Tatortgucker, aber der Arbeitsablauf hat es jetzt ermöglicht, dass ich schon vorher für die Zeit habe.
Das freut mich natürlich, weil dann kann ich den Tatort nämlich pünktlich gucken. Nein, Spaß beiseite. Muss ich wohl verschieben, gibt noch ein bisschen was zu tun. Ihr bekommt es also mit, liebe Hörer. Heute wird Kreisab komplett am Sonntag produziert, deswegen auch dann der frühe Veröffentlichungstermin. Jetzt hatte ich gedacht, ich hatte eine gute Ahnung, aber ist auch egal. Vielleicht beim nächsten Mal, vielleicht kann ich dich ja irgendwann vom Tatort noch überzeugen. Wir sprechen heute über den Tatort Rothenbachhalle in Kassel. Es gab eine 26:32 Niederlage zu verzeichnen für die MT Melsungen. Vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, sie haben eine Chance gegen Flensburg. Heute hatten sie relativ schnell keine, dafür gibt es aber gute Gründe. Ich glaube, wir müssen erstmal über ein paar Ausfälle sprechen, damit auch alle Hörer wissen, was da genau die Voraussetzungen waren für die Hessen in dieser Partie.
Also bei der MT hatte sich jetzt während der Länderspielpause angedeutet, dass sie halt erheblich geschwächt sein werden, insbesondere im Rückraum. Ohnehin fehlen ja Finn Lemke und Domagoj Pavlovic. Lemke ist zwar nicht unbedingt jetzt ein Rückraumspieler in der Vergangenheit gewesen, aber er fehlt halt seit Monaten. Domagoj Pavlovic ist ein wichtiger Stratege als Mittelmann. Und jetzt haben sich natürlich während der Länderspielpause mit André Gomes, der sich die Mittelhand gebrochen hat, und vor allem mit Elver Örn Jonsson, der unter massiven Knieproblemen leidet, zwei weitere Spieler abgemeldet. Und so hat natürlich quasi eine komplette Rückraumbesetzung gefehlt.
Und das hat man gemerkt. Es war ein ganz, ganz junger Kerl mit dabei von Anfang an auf der Platte.
Ja, Paul Kompmanns hat ja schon letztes Jahr in Flensburg mal angedeutet, was er kann. Da kam er natürlich bei einem Spiel, das längst verloren war, rein und hat noch drei Tore gemacht. Und jetzt war er quasi zum ersten Mal in der Startformation, was ja für so einen jungen Mann auch etwas Besonderes sein dürfte, und hat seine Sache jetzt auch ganz ordentlich gemacht. Von dem kann man jetzt keine Wunderdinge erwarten, aber die MT hat ihm jetzt die Chance gegeben und ja, und dann hat er angefangen, aber dann kam ja Yves Kunkel.
Tatsächlich, der Linksaußen, der ja nach der Saison den Verein auch verlassen wird. Also da stellt sich die MT in der Zukunft ein bisschen anders auf. Vielleicht können wir da nachher noch drauf eingehen. Aber man hat schon gemerkt, für so einen jungen Kerl war das eine ordentliche Aufgabe.
Ja, auf jeden Fall. Also er hat auch einen 7 Meter rausgeholt. An ihm lag es nicht, dass die MT schnell mit 2:7 zurücklag. Das waren dann eher so technische Fehler, die man bei der MT ja ganz häufig sieht, die dazu geführt haben, dass sie relativ schnell halt sehr deutlich hinten lagen.
Ich finde es aber trotzdem mutig von Roberto Garcia Parrondo, dass er sagt, der junge Kerl fängt an, ich fange nicht mit Yves Kunkel an.
Ja, also da war ich auch überrascht. Ich bin fest davon ausgegangen, dass Yves Kunkel dann die erste Wahl sein wird. Weiß jetzt auch nicht, was der Grund ist, warum er jetzt dem jungen Mann erstmal die Chance gegeben hat und nicht Yves Kunkel. Aber vielleicht hat er sich auch gedacht, naja, mit dem rechnet vielleicht jetzt auch nicht unbedingt jeder und vielleicht kann er auch mal direkt ein paar Impulse setzen und dann sollte der Yves Kunkel wahrscheinlich eher so ein Überraschungseffekt sein.
Hat es nicht ganz so funktioniert, wie sich das der Trainer erhofft hat. 2:7 stand es nach ein paar Minuten, weil Flensburg einfach zu schnell war, muss man so sagen.
Ja, die haben mächtig Druck gemacht. Also wenn heute Nacht die Zeit umgestellt worden ist, dann kann man den Flensburgern aber nicht nachsagen, dass sie nicht putzmunter waren, als das Spiel begann.
Das ist auf jeden Fall so gewesen und sie haben das dann auch relativ lange durchgezogen. Also ich hatte schon nach den, ja sagen wir mal, ersten 20, 25 Minuten so ein bisschen das Gefühl, da kann eigentlich aus Flensburger Sicht nicht sonderlich viel schief gehen, weil sie das ganze Ding so richtig unter Kontrolle hatten. Ich weiß nicht, wie du es erlebt hast.
Ja, ich hatte auch diesen Eindruck, dass die Mannschaft aus Flensburg sehr gewillt war, das Spiel schnell zu ihren Gunsten zu entscheiden und gar nicht erst den Verdacht aufkommen lassen möchte, dass da noch was passieren könnte. Später wurde es allerdings natürlich noch mal etwas spannend, das muss man durchaus sagen.
Was hat denn die MT nach einer guten Viertelstunde vielleicht ein bisschen besser gemacht? Weil wir haben ja eben gerade gesagt, der Start war alles andere als gut. Aber sie haben sich so ein bisschen reingebissen, nach und nach.
Ja, also vor allem haben halt Julius Kühn und Kai Häfner viel Verantwortung übernommen. Was man natürlich jetzt in dieser Situation, wo mehrere etatmäßige Rückraumspieler fehlen, auch dringend nötig war. Und das haben sie dann auch wirklich gut gemacht. Und das Angriffsspiel hat sich durchaus, also vor allem dann später in der zweiten Halbzeit, durchaus gut angelassen, finde ich.
Da stimme ich dir zu, also das war definitiv so und ich finde es durchaus bemerkenswert, weil insbesondere Julius Kühn und teilweise auch Kai Häfner vor dem Trainerwechsel massiv kritisiert wurden. Da haben viele gesagt, sie bringen die Leistung nicht. Ich will jetzt nicht wieder dieses Thema der Wohlfühloase MT Melsungen aufmachen, um Gottes Willen, da geht's mir gar nicht drum. Aber einige haben auch gesagt, dass Julius Kühn vielleicht in seiner Entwicklung ein bisschen stehen geblieben ist. Unter dem neuen Coach hat man das Gefühl, dass er wieder so ein bisschen aufblüht.
Ja, genau. Also jetzt hat er wieder diese Dynamik. Jetzt kommt er wieder so mit Zug zum Tor. Also früher hat er ja viele Bewegungen nach links und rechts gemacht und war halt einfach nicht in der Lage, aus diesen Positionen gut abzuschließen. Und jetzt schafft es der Trainer halt wieder, ihn so ein bisschen auch die Geduld einzubläuen, die man dann braucht. Und das macht er halt wirklich gut. Das hat er heute natürlich mit 9 Toren auch absolut bewiesen, dass er also immer stärker wird.
Absolut. Und er ist auch der drittbeste Feldtorschütze der Liga momentan. Also das zeigt sich dann auch in den Statistiken, dass er da auf einem guten Weg ist, wieder zur alten Stärke zurückzufinden. Und wir wissen ja alle, welche Wurfkraft in ihm steckt und welche Dynamik. Also die muss man dann halt auch entsprechend einsetzen. Und das hat ja auch dann insbesondere nach dem Seitenwechsel nochmal ein bisschen besser funktioniert. Ich finde es sowieso bemerkenswert, dass dann Häfner und Kühn, die ja auch immer viel Einsatzzeiten haben, in der Lage sind, ja, von Woche zu Woche jetzt die Leistungen im NT-Trikot zu bringen. Ich meine, dieser Trainerwechsel scheint dann doch eine Menge gebracht zu haben, aber ich möchte noch mal ein bisschen beim Spiel bleiben. Im zweiten Durchgang haben sie es dann besser gelöst, aber es war hinten raus dann, glaube ich, doch einfach die Cleverness und auch die Abgebrühtheit der Flensburger, die diese Partie dann entschieden hat.
Ja, aus dieser Position, die sie hatten, war es natürlich auch relativ einfach zu spielen, aber sie hatten mit der offensiveren Deckung, mit der Melsung dann agiert hat, schon ihre Probleme. Also diese 5-1-Deckung, personenbezogen gegen Jim Gottfriedsson, hat durchaus Wirkung gezeigt und da hat Flensburg mal gesehen, wo sie dann auch mal Probleme kriegen könnten, aber ich gebe dir recht, im Großen und Ganzen, dann hatten sie halt ein paar Paraden von Benjamin Buric, später dann von Kevin Müller und das war natürlich dann letztlich alles nicht mehr aufzuholen und man muss auch ehrlich sagen, Melsung hatte viele gute Chancen, aber hat insgesamt während der Aufholjagd zu viel liegen lassen. Also da waren, glaube ich, in der zweiten Halbzeit allein von 12 Chancen waren 9 von 6 Metern, die sie alle vergeben haben.
Das ist natürlich keine Statistik, mit der du ein Spiel gewinnen kannst, insbesondere gegen Flensburg.
Nein, das ist wirklich eine Schwäche. Wie gesagt, aber das ist etwas, und man kennt ja die Probleme der MT in den vergangenen Jahren. Da hatten sie sehr viele Baustellen, gerade unter Gudmundsson, an denen man nicht mal eben arbeiten konnte. Aber wenn du natürlich jetzt diese Baustelle hast, dass du einfach deine Chancen nicht genutzt hast, das ist für so einen Trainer jetzt kein Problem. Daran kann man arbeiten. Wenn du jetzt noch massivere Probleme hättest, dass das Spiel nicht funktioniert und so, das wäre schlimmer. Aber wenn du einfach die Chancenverwertung, wenn die nicht passt, dann ist das zwar schlecht, aber daran kann man zumindest gut arbeiten.
Lass uns, wie ich das eben auch mit Tamo Schwarz gemacht habe, im ersten Teil der Sendung ein bisschen darüber sprechen, was dieses Ergebnis bedeutet für beide Mannschaften in der Tabelle. Für Melsungen bedeutet es einen Rückschlag im Kampf um Platz 5, der höchstwahrscheinlich, gehen wir jetzt mal davon aus, berechtigt am internationalen Wettbewerb teilzunehmen in der kommenden Saison, nämlich in der European League. Da möchte die MT ja sehr, sehr gerne hin. Gibt Konkurrenten wie beispielsweise Frisch auf Göppingen und die HSG Wetzlar. Wetzlar hat an diesem Wochenende etwas überraschend, finde ich, zu Hause gegen den Bergischen HC verloren. Und ja, da stellt sich für mich doch die Frage, was bedeutet dieses Resultat? Ist das für die MT ein großer Rückschlag oder musste man im Vorfeld halt schon damit rechnen, dass man gegen Flensburg die Punkte eventuell liegen lässt?
Also ich finde, dass das auf jeden Fall ein Rückschlag war, weil sie das Spiel vor der Länderspielpause bei den Rhein-Neckar-Löwen verloren haben. Da haben sie gut gespielt und haben das Spiel am Ende aus der Hand gegeben. Dass sie gegen Flensburg verlieren, davon konnte man ausgehen, noch umso mehr jetzt, wo die Personalprobleme so groß sind. Aber wenn man diese beiden Spiele jetzt sieht, gegen Rhein-Neckar-Löwen und gegen Flensburg und daraus dann keine Punkte geholt hat, dann ist das einfach ein Rückschritt.
Und die Flensburger bleiben dran im Kampf um den so wichtigen zweiten Platz, der ja zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Es ist ein Rennen, das, glaube ich, bis zum letzten Spieltag spannend bleiben wird. Dann gibt's ja noch ein direktes Duell mit Flensburg gegen Berlin. Also da können wir uns auf ordentlich was einstellen. Das ist natürlich ein absoluter Kracher zum Abschluss. Was glaubst du, wie schätzt du da die Flensburger Chancen ein? Denn sie waren ja in den letzten Wochen mal so drauf. Es ist durchaus interessant. Sie müssen jetzt in den Champions League Playoffs gegen Pick Sackett ran, haben da ganz, ganz wichtige Spiele. Da werden sie sicherlich auch noch Körner lassen und wollen ja auch ins Viertelfinale, logischerweise. Also wie ist das einzuordnen?
Also ich finde, dass die Flensburger heute ein gutes Spiel gemacht haben. Das muss man absolut sagen. Wenn sie diese Form konservieren können, dann sind sie in diesem Rennen um den zweiten Platz auch also wirklich hoch einzuschätzen. Man muss natürlich insgesamt sehen, und das weißt du genauso wie ich, Berlin, Kiel und Flensburg haben jetzt alle noch schwere Aufgaben im Europapokal und keiner weiß, wie sie da so richtig wahrscheinlich am Ende durchkommen. Also ich schätze im Moment Berlin tatsächlich am stärksten ein von den drei Mannschaften.
Sie machen auf jeden Fall sehr viel Spaß, wenn man ihnen zusieht. Ich hatte ja im ersten Teil der Sendung angedeutet, dass sie bei den Rhein-Neckar-Löwen mit 4 Toren in Führung lagen. Sie haben diese Partie für sich entschieden und ich finde am Ende auch sehr, sehr souverän, führten teilweise mit 10 Toren Unterschied. Also das muss man schon sagen, Hut ab, sehr, sehr bemerkenswert. Und ja, dieses letzte Spiel, was ich eben angedeutet bzw. genannt hatte, findet in Berlin statt am 34. Spieltag. Füchse gegen Flensburg und ja, das Restprogramm der SG Flensburg-Handewitt hat es durchaus in sich. Bei den Löwen muss man nochmal ran. Man spielt zu Hause gegen den THW Kiel und das sind so Spiele gegen Frischhoff Göppingen beispielsweise auch keine leichte Aufgabe. Puh, das ist nicht einfach für Flensburg. Ich würde fast sagen, momentan haben sie von den drei Mannschaften hinter Magdeburg die schlechtesten Karten, um auf Platz 2 ins Ziel zu kommen. Aber wer weiß, was am Ende dann noch passiert. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema und der Coach der MT Melsung ist wirklich jemand, der mich relativ begeistert. Das kann ich ganz offen zugeben. Roberto Garcia Parrondo hat ja schon die Champions League gewonnen mit Vardar Skopje, kam mit sehr vielen Vorschusslorbeeren nach Kassel und diese Erwartungen, die man an ihn hatte, die konnte er bislang absolut erfüllen.
Ja, er hat es vor allem geschafft, dass wieder Ruhe eingekehrt ist. Die letzten Jahre, beginnend mit Heiko Grimm und dann auch mit Gudmundo Gudmundsson, da kam doch sehr viel Unruhe auf und er, der ja nun auch sehr viel Ruhe verkörpert, der hat dafür gesorgt, dass jetzt wieder mehr Zuversicht in diesen Verein zurückgekehrt ist, weil er einfach ganz souverän auftritt, genau weiß, was er tut. Ich meine, das wird immer wieder betont, wie sehr die Spieler an seinen Lippen kleben oder förmlich kleben. Und er macht das wirklich gut und versucht auch wirklich alle mitzunehmen. Es ist jetzt nicht so, dass er sagt, das sind meine 6, die brauche ich jetzt, sondern er findet immer wieder Lösungen. Und du weißt zum Beispiel nie, mit welchem Torhüter fängt er an. Da kann vorher ein Nebojša Simić alles gehalten haben und dann fängt trotzdem Silvio Heinevetter an. Also du merkst, er weiß genau, was er tut und fährt da sehr gut mit.
Und es ist auch so, ich denke, das ist ein großer Unterschied. Ich weiß nicht, inwiefern du mir da zustimmst. Sie haben nicht mehr diese massiven Aussetzer. Es gab ja in der Vergangenheit beispielsweise eine Heimniederlage, wenn mich nicht alles täuscht, gegen Coburg. Man wurde mal in Baling komplett abgeschossen nach allen Regeln der Kunst. Und diese Ergebnisse gibt es eigentlich nicht mehr.
Nein, das stimmt. Es gab noch ein Spiel in der Hinrunde zu Hause gegen Minden. Das erinnerte mal kurzzeitig so ein bisschen an diese Zeiten, die die MT jetzt Gott sei Dank überwunden hat. Aber ansonsten haben sie die meisten Spiele. Da gibt es mal Schwächephasen, die andere Mannschaften ja auch haben. Und damit machen sie sich natürlich bisweilen auch mal was kaputt. Aber so einen richtigen Auftritt, bei dem die Mannschaft am Ende, dass ihr dann komplettes Versagen nachgesagt wird, das gibt es nicht mehr.
Ich glaube, exemplarisch dafür steht auch eine Partie aus dem Dezember, kurz vor Weihnachten. Da lagen sie zur Pause zu Hause gegen den HC Erlangen mit 11-16 zurück und haben das Ding noch gedreht. Also das ist, ja, wie ich finde, so ein Spiel, da kann man ein bisschen dran ablesen, wie sich das entwickelt hat, weil ich glaube, vor einem Jahr hätten sie das sang- und klanglos verloren.
Ja, genau. Es gab danach übrigens noch ein Spiel in Minden, was so ähnlich gelaufen ist. Da haben sie auch komplett den Anfang verschlafen und haben dann am Ende aber mit 4 Toren gewonnen. Zwar nicht geglänzt, aber sie haben das Spiel halt gewonnen. Und das ist ja etwas, was gute Mannschaften dann auch auszeichnet, wenn sie selbst solche Spiele, in denen es vielleicht spielerisch nicht hundertprozentig gut läuft, aber dann am Ende gewinnt. Und ja, das sind diese Spiele, die jetzt zeigen, dass die MT durchaus sich verbessert hat unter diesem neuen Trainer.
Es ist auch interessant zu hören, dass immer wieder betont wird, wie ruhig und sachlich er ist in der Ansprache, relativ klar und deutlich. Und ich habe heute bei der TV-Übertragung bei den Kollegen von Sky mitbekommen, dass er demnächst sogar sein erstes Interview auf Deutsch geben möchte. Das finde ich auch sehr, sehr bemerkenswert. Also er scheint sehr, sehr akribisch und fleißig zu sein, nicht nur was den Sport angeht.
Ja, aber jemand, der jetzt schon in so vielen Ländern gearbeitet hat und immer die Sprachen auch dann relativ schnell gelernt hat. Also ich meine, der spricht ja Nordmazedonisch oder Mazedonisch, von daher zeigt das schon, dass er auch sehr gewillt ist, immer die Sprache zu lernen aus dem Land, in dem er dann arbeitet.
Also ich finde es eigentlich selbstverständlich, aber es gibt natürlich viele, die bekommen das nicht so hin. Deswegen nach so einer kurzen Zeit, ich bin gespannt auf dieses erste Interview, wie er sich dann dort präsentieren wird. Ja, dann möchte ich mit dir noch gerne über den weiteren Saisonverlauf sprechen, weil wir mal gucken, das hast du zwar eben schon so ein bisschen angedeutet, was für die MT noch so drin sein könnte. Sie müssen noch nach Kiel, sie müssen noch nach Magdeburg. Das sind natürlich auch sehr, sehr schwierige Aufgaben. Ich glaube, auch beim BHC könnte es schwierig sein. Es gibt noch Heimspiele gegen Mannschaften wie Lemgo oder Wetzlar, aber wenn der fünfte Platz denn bei rumspringen sollte, dann muss man ja total zufrieden sein, wenn man jetzt weiß, auch wie man in die Saison gestartet ist und dass man einen Trainer gewechselt hat.
Ja, also wenn man die ganze Saison nimmt, dann wäre der fünfte Platz fast schon eine kleine Sensation, weil das war nach dem unruhigen Beginn nicht zu erwarten, dass die Mannschaft sich doch in der Form jetzt schon stabilisiert. Wobei, ich würde trotzdem erstmal abwarten, was diese nächsten beiden Spiele, die jetzt kommen, bringen, weil das Spiel in Lübbecke und das Heimspiel gegen Frischhoff Göppingen könnten jetzt schon, sage ich mal, fast vorentscheidenden Charakter haben, weil danach kommen halt die von dir auch angesprochenen Spiele gegen Kiel und gegen Magdeburg und so weiter. Von daher sind das jetzt die beiden Spiele, die sie dann gewinnen müssten, wenn sie diesen fünften Platz auch für sich beanspruchen wollen.
Insbesondere das Duell gegen Frischhoff Göppingen ist ein ganz, ganz wichtiges. Das ist einer der beiden Hauptkonkurrenten, wenn es um diesen fünften Platz geht. Ich würde gerne von dir noch wissen, sind denn jetzt von den Verletzten welche zeitnah zurückzuerwarten? Also bei André Gomez ist es definitiv nicht so. Wie sieht es beim Rest aus?
Also bei André Gomez weiß man ja, dass er jetzt wahrscheinlich noch mindestens 5-6 Wochen fehlen wird. Bei Domagoj Pavlovic ist es ganz schwierig. Der hat eine Schleimbeutelentzündung und da ist ja die Rückkehr immer sehr, sehr schwer vorherzusagen. Bei Finn Lemke muss man eh warten. Also wenn er in die Saison nochmal zum Einsatz kommt, was natürlich alle hoffen, dann muss man erstmal auch mal sagen, der hat dann 6 Monate wahrscheinlich kein Handball gespielt und von dem ist dann auch nicht gleich was zu erwarten. Und er hat noch nie unter Roberto Garcia Parrondo trainiert. Das ist ja dann nochmal der nächste Punkt. Also der hat sich verletzt zu dem Zeitpunkt, als Roberto Garcia Parrondo kam und hat noch nie mit ihm trainiert. Von daher muss er sich sowieso erstmal an dessen neue Spielweise gewöhnen. Der Einzige, der jetzt wahrscheinlich kurzfristig dann wieder zurückkommen könnte, ist dann Elver Örn Jonsson. Seine Knieprobleme sind jetzt nicht so schwerwiegend, aber haben natürlich erstmal dazu geführt, dass er jetzt während der Länderspielpause nicht viel machen konnte und heute halt auch pausieren musste.
Also das hört sich eher schlecht als recht an. Eine letzte Frage habe ich noch an dich, Rogério Moraes. Dieser Name kursiert in und um Kassel schon seit einiger Zeit. Kreisläufer, der auch mal bei Vardar Skopje gespielt hat, der aktuell bei Benfica in Portugal unter Vertrag steht, hat auch schon beim THW Kiel gespielt, in West Brem, Champions League erfahren, ein sehr, sehr guter Spieler. Axel Gerken hat bei Sky gesagt, es ist immer ein bisschen schwierig, Spieler aus Portugal zu verpflichten. Ich weiß nicht, was er genau damit meinte, aber er hat auf keinen Fall dementiert, dass man an diesem Spieler wohl starkes Interesse hat. Kommt er denn nun oder kommt er nicht?
Ich gehe nach wie vor fest davon aus, dass er kommt, weil er natürlich genau der Spieler ist, den Roberto Garcia Parrondo haben möchte. Nicht nur, weil er ihn noch kennt, aber weil es natürlich auch der Spieler ist, den er am eigenen Kreis, aber auch am gegnerischen Kreis halt haben möchte.
Ich glaube auch, dass es am Ende was wird und er passt halt perfekt in dieses System.
Absolut. Also es wäre dann zwar schade, dass einer wie Klip Kalarasch, der jetzt nach seiner kurzfristigen Verpflichtungen im Oktober einen guten Eindruck gemacht hat, dann gehen muss. Aber auf jeden Fall ist Rogério Moraes nochmal eine deutliche Verbesserung für das Spiel der MT Meldung.
Und dann hat er ja, ich will nicht sagen seinen Traumkader zusammen, davon ist er noch weit entfernt, aber ich glaube den Kader, mit dem er sehr, sehr gut arbeiten kann. Und dann gucken wir uns mal an, was er dann mit einer Mannschaft erreicht, die er seit Saisonbeginn und auch in einer richtigen Vorbereitung dann betreut. Björn, vielen Dank. Das soll es gewesen sein rund um die Partie MT Melsungen gegen die SG Flensburg-Handewitt. Nächste und letzte Pause in Episode 304. Auch in dieser Woche gibt es natürlich zum Abschluss der Sendung das klassische Interview. Ihr wisst es, so machen wir es immer bei Kreisab und so auch in dieser Ausgabe. Und wie zuletzt möchte ich mich bedanken bei allen, die mich bei Patreon unterstützen bzw. Kreisab. Ihr könnt das tun, wenn ihr auf kreisab.de vorbeischaut. Dort gibt es rechts in der Navigationsleiste einen Button. Einfach draufklicken und dann könnt ihr euch auch aussuchen, mit welchem Betrag ihr gerne Kreisab unterstützen möchtet. Da gibt es Abos für 1 Euro im Monat, 2, 5 oder ihr könnt euch den Betrag auch selber aussuchen bzw. wählen. Und ja, damit decke ich so ein bisschen die Kosten, die ich habe jeden Monat. Da muss ich beispielsweise für die Plattform bezahlen, wo ich Kreisab hochlade, damit ihr es dann hinterher auch hören könnt. Und natürlich auch Fotos. Ihr habt es vielleicht mittlerweile so mitbekommen, dass ich immer mehr verschiedene Fotografen ja nicht unterstütze in dem Sinne, sondern ich muss natürlich irgendwo dann auch die Fotos einkaufen. Das kostet ein bisschen was an Geld. Aber ich finde, dass die Bilder ja auch entsprechend Emotionen vermitteln. Das ist ja ganz logisch. Und Emotionen sind auch ein gutes Stichwort für das Gespräch, was ich jetzt führen werde mit Daniel Fontaine von der HSG Nordhorn-Lingen. Hallo von, ich grüße dich.
Hallo.
Und es ist ein Thema, mit dem ich einsteige, das nicht gerade positiv besetzt ist. Ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen. Es ist einige Zeit her und ich denke, dass du dich sehr, sehr gut daran erinnern wirst. Es war der 20. April 2019. Hast du noch gute Erinnerungen an dieses Spiel? Also gute in dem Sinne nicht, dass sie positiv waren, um Gottes Willen, aber dass du natürlich Erinnerungen hast an diese Partie gegen die MT Melsungen damals für den BHC in der Unihalle in Wuppertal.
Ja, natürlich weiß ich, was an dem Tag passiert ist. Die Erinnerungen sind leider nicht so gut. Ich habe mir an dem Tag die Achillessehne gerissen. Ja, das war so der Startpunkt leider für eine lange Zeit, die mich körperlich und mental sehr gefordert hat und viel Kraft gekostet hat, weil dadurch, dass die Achillessehne gerissen ist, ich immer mit weiteren Folgen davon zu kämpfen hatte, mit Rückenproblemen lange Zeit und ja, konnte leider eine lange Zeit kein Handball spielen.
Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als du damals zum BHC gewechselt bist, habe ich gedacht, boah, das ist für diesen Verein eine tolle Verpflichtung, weil du warst immer so im Dunstkreis der Nationalmannschaft unterwegs. Ich glaube, so kann man das auf jeden Fall formulieren. Du bist damals von Frisch auf Göppingen nach Solingen bzw. Wuppertal gewechselt und deine Spielweise ist ja auch eine, die ausgelegt ist, beispielsweise auf die Sprungkraft. Du bist ein Spieler, der auch mit wenig Anlauf relativ hoch springen kann und da ist so ein Achillessehnenriss natürlich ein großes Problem. Müssen wir nicht drüber reden.
Ja klar, also ich war mit dem Wechsel, ich war top motiviert, ich war richtig gut in Form und habe mich auch unglaublich auf die Zeit da gefreut und ich denke rückblickend hätte meine Spielweise zu der Mannschaft auch sehr gut gepasst und zu dem System, was Sebastian Hinze damals mit der Mannschaft vorhatte. Ich glaube, das wäre sehr, sehr gut gewesen. Leider ja, hat mein Körper dann doch nicht so mitgespielt, wie ich das wollte. Und der Achillessehnenriss war am rechten Bein, mein Sprungbein ist links, von daher hat das jetzt nicht ganz so viel ausgemacht, aber klar, es hindert, ist halt alles nicht mehr so, wie es davor war.
Was hat das zunächst mal mit dir gemacht in den ersten Wochen danach? Weil normalerweise, ja, gibt es eine kurze Phase, in der ist man ein bisschen schockiert. Es ist logisch, man fällt länger aus. Man weiß, beim Achillessehnenriss sind es wahrscheinlich mindestens 6 Monate. Wenn man dann auf Nummer sicher gehen will, sind es vielleicht 7, 8 oder 9, bis man dann wieder auf der Platte stehen kann. Weil mittlerweile sagen ja viele, lieber 1, 2, 3 Monate mehr warten und dann ist man wieder bei 100%. Aber wann ist bei dir diese Phase eingetreten, wo du gemerkt hast, dass dich das richtig runterzieht?
Das war eine komische Zeit, weil es gab relativ schnell relativ viele Phasen, wo das so hin und her gesprungen ist. Ich kam ja erst aus einer Verletzung, mit der ich 4, 5 Monate ausgefallen bin. Und ich wusste natürlich bei dem Achillessehnenriss sofort, was das für mich wieder bedeutet. Deswegen war der Moment auch für mich sehr emotional und das hat mich erstmal in ein Riesenloch gerissen. Ich hatte auch die erste Zeit überhaupt gar keinen Antrieb, keine Motivation, irgendwie reha-mäßig, trainingsmäßig was zu tun. Und das hat dann wirklich so ungefähr 6, 7 Wochen irgendwie gedauert, bis ich dann gemerkt habe, okay, jetzt so langsam komme ich wieder an den Punkt, wo ich motiviert bin und auch wieder Lust habe, am Comeback zu arbeiten. Und dann, klar, die erste Phase war gut und dann hast du wieder so 2, 3 Wochen, wo es nicht so richtig weiterläuft und so ungefähr war dann auch der Verlauf von der ganzen Reha. Also es ging mal bergauf, es ging bergab und da ich jemand bin, der sehr, sag ich mal, auch dann will, unbedingt will, dass es gut wird und dass es läuft, habe ich da mit meinem Kopf oder mental halt auch sehr dran gehangen und was nicht immer vielleicht im Nachhinein so förderlich ist, aber so ticke ich halt oder so ist es leider. Manchmal hilft es, manchmal nicht. Und das war eine richtige Achterbahnfahrt.
Das heißt, du hast dich damals zu sehr unter Druck gesetzt. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ja, unter anderem auch. Also ich war immer sehr, was Ehrgeiz oder Trainingsfleiß oder so angeht, war ich halt immer sehr professionell, wenn ich das, glaube ich, sagen kann von mir selbst. Und ich weiß noch, ich hatte glaube ich, damals auch zu unserem Athletiktrainer gesagt, so, ich habe jetzt wieder Bock und ich möchte jetzt an meinem Comeback arbeiten und trainieren. Schreib mir einen Plan. Ich will unter 2-3 Stunden nicht aus dem Krafttraining rausgehen, so dass ich jeden Tag halt wirklich da Gas geben kann. Und das habe ich halt auch dann lange Zeit durchgezogen und das war dann vielleicht, ja, vielleicht war es zu viel, vielleicht nicht. Ist im Nachhinein immer schwierig zu sagen.
Vielleicht kannst du mal kurz erklären, weil du das eben so angedeutet hast. Du bist aus einer anderen Verletzung gekommen vorher, die so 4-5 Monate gedauert hat, beziehungsweise so lange warst du außer Gefecht. Was hattest du da genau?
Das war ein Teilabriss der Adduktoren. Das ist auch so wie der Achillessehnenriss irgendwie so aus dem Nichts gekommen, eine Bewegung, und da sind die Adduktoren dann teilweise abgerissen. Ja, und dann genau wie beim Achillessehnenriss auch ohne Vorwarnung einfach kaputt gegangen und ich konnte mir das nicht erklären, wieso und weshalb.
Ist das eine normale Ausfallzeit für so eine Verletzung? Weil sich das für mich, bin natürlich kein Experte und auch kein Arzt, kein Mediziner, ich weiß es nicht genau, relativ lange anhört, dass man damit 4-5 Monate raus ist.
Ja, genau wie bei dem Achillessehnenriss hatte ich auch leichte Probleme in der Reha, dass Nebenerscheinungen halt aufgetreten sind und ich hatte dann so eine Schambeinentzündung dann auch noch dazu bekommen und ja, es war nicht so einfach insgesamt und das war einfach leider eine harte Zeit.
Als dann dieser Achillessehnenriss passiert ist, eben an dem besagten 20. April 2019, hat dich das mental so runtergezogen, dass du in dem Moment vielleicht auch mal gedacht hast, wofür mache ich das eigentlich alles?
In dem Moment, klar, hat mich das mental ganz schön geschockt und runtergezogen. Aber ans Aufhören habe ich da auch überhaupt nicht gedacht. Also da hatte ich noch keine Gedanken daran irgendwie, dass ich gesagt hätte, ja okay, das war's jetzt. Sondern ich wusste, was mir bevorsteht und habe gedacht, ja okay, dann mache ich die Reha, dann nehme ich mir Zeit, baue alles ordentlich auf und dann geht's wieder. So waren meine Gedanken damals.
Mit wem hast du das damals ausgemacht? Nur mit dir selbst oder hast du auch da regelmäßig mit anderen Personen drüber gesprochen? Hast du dir vielleicht auch professionelle Hilfe geholt, was ja heutzutage, ich will nicht sagen gang und gäbe ist, aber immer mehr Sportler gehen ja auch diesen Weg, der meiner Meinung nach auch sehr, sehr wichtig ist.
Ja, natürlich habe ich viel mit Freunden, mit meiner Familie, mit meiner Freundin drüber gesprochen. Hatte auch dann zwischendurch auch mal Kontakt mit einem Mentaltrainer, der mich da ein bisschen unterstützt hat. Aber ich bin halt auch ab und zu so, dass ich das mit mir selbst ausmache. Und es wäre damals vielleicht auch besser gewesen, irgendwie das anders zu machen. Aber ich habe es damals auch zum größten Teil eigentlich mit mir selbst ausgemacht. Und ja, ist leider nicht so aufgegangen.
Würdest du das im Nachhinein als Fehler bezeichnen?
Als Fehler vielleicht nicht unbedingt. Im Nachhinein ist es halt immer einfach zu sagen, ja, okay, ich hätte es vielleicht anders gemacht, aber ich habe immer schon viel mit mir selbst danach ausgemacht und deswegen, ich hätte es bestimmt anders machen können, aber so richtig als Fehler würde ich es jetzt nicht bezeichnen, nee.
Wie ist dann eigentlich die Sichtweise eines Vereins, also in dem Fall des Bergischen HC? Ich meine, die haben sich ja auch darüber gefreut, so einen Spieler wie dich verpflichten zu können. Wie ist der Verein damals mit dir umgegangen? Ich kann mir ja auch vorstellen, dass das für die Verantwortlichen auch nicht so leicht ist. Sie hätten gerne so einen Spieler wie dich fit auf der Platte, aber es funktioniert irgendwie nicht. Wie geht dann der Verein mit einem Spieler um?
Der Verein hat mir da sehr zur Seite gestanden. Also muss ich sagen, auch Seppel und Jörg Förste kamen mich auch im Krankenhaus dann direkt besuchen. Und der Verein hat mir dann sogar noch im Krankenhaus eine vorzeitige Vertragsverlängerung angeboten, was ich im BRC hoch anrechnen muss. Das hätte nicht jeder gemacht zu der Zeit. Vor allem war ich auch keine 23 mehr. Und nach der Geschichte mit den zwei Verletzungen dann direkt hintereinander war ich da überaus dankbar und höchsten Respekt, dass der Verein das so damals gehandelt hat. Auch wenn es hinten raus dann nicht funktioniert hat. Aber da war ich doch sehr dankbar, dass ich die Chance oder dass der Verein so an mich geglaubt hat.
Ich habe dich eingangs begrüßt als Spieler der HSG Nordhorn-Lingen. Dort bist du im vergangenen Sommer erst hingegangen, also du spielst noch nicht allzu lange dort. Und du hast dich jetzt entschieden, und das ist auch der Grund, warum ich dich ausgerechnet jetzt eingeladen habe, deine Karriere im Sommer zu beenden und in deinen eigentlichen Beruf als Polizist zurückzukehren. Welche Rolle spielt denn dabei diese Verletzungshistorie der letzten Jahre? Ist das ein großer Punkt, ein großer Faktor gewesen, dass du jetzt gesagt hast, ich mach Schluss, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, obwohl du ja in dieser Saison mehr oder weniger alle Spiele gemacht hast.
Ja, das war auf jeden Fall, war das ein Punkt. Ich habe mir das auch lange überlegt und ich habe jahrelang immer gesagt, ja okay, wenn ich merke, ich habe keine Lust mehr, höre ich einfach auf und dann gut. Aber so einfach ist es auch dann nicht, wenn der Zeitpunkt gekommen ist und man sich darüber Gedanken macht. Aber die Verletzungen haben viel Auswirkungen gehabt, ja, muss ich ehrlich zugeben. Das hat eine Menge, also ich glaube, es waren ja im Endeffekt dann noch 2,5 Jahre oder so ungefähr. Und das hat eine Menge Kraft gekostet einfach. Das war mental genau wie körperlich auch eine riesen Arbeit. Und ich denke vor allem körperlich sowieso, aber ich glaube, mental war sogar der größere Punkt, dass mich das so viel Kraft und Zeit und Energie gekostet hat, dass ich hier jetzt auch gesagt habe, dass ich meine Karriere beenden will.
Fühlst du dich ein bisschen erleichtert?
Ja, das ist so, ja, von Woche zu Woche, Tag zu Tag denkt man viel darüber nach, war es das Richtige, hätte man vielleicht doch noch jetzt weitermachen sollen. Aber so am Ende vom Tag merke ich selbst, dass ich für mich sehr oft zu dem Ergebnis komme, dass es das Richtige ist, weil ich einfach diese neue Freiheit, sage ich mal, nicht mehr diesen Druck habe, körperlich jedes Wochenende oder jeden Tag fit zu sein. Den habe ich dann einfach nicht mehr. Und ja, ich glaube wirklich, dass Freiheit ist so echt ein treffendes Wort auch.
Also hast du ein bisschen Sehnsucht nach dieser Freiheit, kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Ja, das hört sich gut an, ja.
Ja, vor allem habe ich so den Eindruck, dass du ein bisschen wirklich befreit bist und dass dir das auch, ich will nicht sagen Zuversicht gibt, was die nächsten Jahre angeht. Ich meine, du bist ja 32 Jahre alt, also ist jetzt nicht so, dass du irgendwie nicht noch viel vor dir hättest, aber ja, das ist ein neuer Abschnitt sozusagen. Ich meine, du hast ja, wie gesagt, schon als Polizist gearbeitet beziehungsweise diesen Beruf erlernt und kommst halt in ein Umfeld, was dir auch ein bisschen Sicherheit gibt, weil es gibt viele Sportler, die müssen mit Anfang, Mitte 30 ihre Karriere beenden oder machen das auch freiwillig und fallen dann erstmal in so ein Loch. Ich weiß ja nicht, wie viel das auch Einfluss hatte auf deine Entscheidung, dass du eben nicht in so ein Loch fallen kannst, weil du weich fällst, sage ich jetzt mal.
Das ist genau so, wie du es sagst. Also ich war die ganzen Jahre immer froh, was in der Hinterhand zu haben, wo ich mich zu 100% drauf verlassen kann. Das ist ein großer, großer Teil, der auch mir die Entscheidung vielleicht so ein bisschen einfacher gemacht hat, weil ich einfach weiß, ja, okay, ich habe sofort was in der Hand, wo ich arbeiten kann, wo ich anfangen kann. Und ich muss jetzt nicht erst gucken, dass ich irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium noch beenden muss, bevor ich dann irgendwie mit Mitte, Ende 30 dann versuche, irgendwo unterzukommen. Sondern ich sage einfach so, ja, okay, ich höre jetzt auf. Und bin sofort im Berufsleben drin, sage ich mal.
Jetzt ist es bei vielen Athleten so, die dann aufhören, dass sie sagen, ich werde das vermissen. Ich werde vor allem die Kabine vermissen. Ich werde die Mitspieler vermissen. Ich werde halt diesen Ablauf auch ein bisschen vermissen, weil er, glaube ich, dem einen oder anderen sehr viel Halt gibt. Da habe ich jetzt gerade in meiner letzten Frage ja schon ein bisschen was zu gesagt, auch was dieses Weichfallen angeht. Wirst du das denn vermissen trotzdem, trotz dieser letzten Jahre und dieser schweren Zeit?
Ja, auf jeden Fall. Also zu 1000%. Das, was man in der Kabine oder so nicht mehr unbedingt auf dem Spielfeld, sondern einfach neben dem Spielfeld so mit den Jungs. Ja, einfach, man verbringt so viel Zeit neben dem Spielfeld miteinander auf Auswärtsfahrten, im Trainingslager, im Training, nach dem Training, vor dem Training. Und das ist schon eine Menge Zeit, die man einfach genießen kann. Und man lernt so viele coole Leute kennen, mit denen man sich gut versteht. Da werden Freundschaften draus. Und das ist einfach, das ist schon, das nagt schon so ein bisschen. Also das werde ich auch vermissen, aber das gehört halt auch leider dazu. Und ich sag mal, die Polizei ist ja auch ungefähr wie so eine Mannschaft, in der man dann ist. Und da wird sich bestimmt genau das Gleiche abspielen und da wird man auch genauso coole Leute kennenlernen.
Da gehe ich mal schwer von aus. Du hast dich auch entschieden, wenn ich das richtig gelesen habe, dass du in Nordrhein-Westfalen gerne bleiben möchtest, weil eigentlich hast du dort ja deine Ausbildung nicht angefangen. Das ist, glaube ich, ein bisschen ähnlich wie bei den Lehrern, dass die eigentlich dort arbeiten müssten, wo sie ihren Beruf erlernt haben. Ist das korrekt?
Ja, genau. Du bist ans Bundesland gebunden und wenn du das Bundesland wechseln musst, dann musst du einen Länderwechsel vornehmen. Da bin ich aber auch gerade dabei, das alles zu klären und das ist so weit auf den Weg gebracht. Und da muss nur noch in Anführungszeichen, da muss die Bürokratie jetzt walten und alle Papiere an die richtigen Leute weitergeschickt werden, sozusagen.
Wirst du denn irgendwann wieder Spaß haben, in die Halle zu gehen, weil sich ja ein bisschen so anhörte, dass, ja, dass dir das alles ein bisschen zu viel war, sozusagen, dass du auch erstmal Abstand brauchst? Oder werden wir dich dann wieder in den Hallen sehen, dass du da regelmäßig auf der Tribüne sitzt, um dir diesen tollen Sport auch anzusehen?
Also das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, dass ich definitiv mir Spiele angucken werde. Und es ist nicht so, dass ich den Sport nicht mag. Also das hat ja damit gar nichts zu tun. Und ich werde definitiv mir das ein oder andere Spiel live auch ansehen. Und da sieht mich auf jeden Fall in der einen oder anderen Halle mal auf der Tribüne, ja.
Das hört sich doch mal gut an. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Wie wirst du dann insgesamt auf deine Karriere zurückblicken? Ist es vielleicht ein bisschen unerfüllt? So würde ich es eventuell bezeichnen, wenn ich dein Potenzial jetzt so bewerte und gesehen habe, wie du ja auch teilweise gespielt hast. Ich habe es eingangs gesagt, im Dunstkreis der Nationalmannschaft unterwegs gewesen. Wie würdest du zurückblicken?
Ich glaube, dass ich insgesamt sehr zufrieden bin. Also ich komme aus Saarlouis, aus dem Saarland, und ich habe da das Handballspielen gelernt, und es war immer so, Saarlouis war nie so der große Verein damals. Man hatte immer so in der Jugend diese ganzen Internate, die halt einfach damals halt einfach bevorzugt wurden. Das war immer so, wie das heute ist, kann ich nicht sagen. Ich habe aber, glaube ich, da den Sprung in die Bundesliga geschafft, habe mich da etabliert, habe jahrelang auch guten Handball gespielt, und ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich glaube, klar, es hätte Fahrradkette, aber es hätte besser werden können. Da bin ich auch der Überzeugung von, wenn ich ein bisschen mehr Glück gehabt hätte oder das eine oder andere halt nicht passiert wäre, glaube ich, dass es noch besser werden hätte können. Aber ich bin definitiv zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Ich bin dann so, ich sage halt, es hätte genauso gut nicht reichen können für eine Bundesliga-Karriere. Deswegen bin ich da definitiv zufrieden mit, auch wenn es besser sein könnte. Aber das ist so, ich gehe da eigentlich mit einem guten Gefühl jetzt raus.
Fonny, es tut mir ein bisschen leid, dass das so ein negatives Gespräch war. Ich hoffe, es war trotzdem in Ordnung für dich.
Ja, aber es ist ja so, und ich finde das jetzt auch nicht so negativ, über das Karriereende irgendwie oder meine Verletzungen zu sprechen. Das ist so passiert, das ist ein Teil von den letzten Jahren gewesen, und ich bin da optimistisch, was die letzten Monate angeht. Deswegen mache ich mir da jetzt keinen negativen Gedanken oder bekomme da ein negatives Gefühl dazu.
Das freut mich. Genieß es auf jeden Fall. Es sind ja noch ein paar Spiele, die anstehen, dann auch wieder mit Zuschauern. Ich glaube, das ist nochmal ein schönes Ende für deine Karriere. Und dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe von Kreisab. Und übrigens nochmal danke auch an euch. Die Hörerzahlen letzte Woche sind wieder gestiegen. Keine Ahnung warum. Auf einmal hört er wieder zu. Also es könnte gerne so weitergehen. Da freue ich mich drüber. Und alle Informationen natürlich findet ihr wie immer auf den sozialen Kanälen. Auf facebook.com/kreisab, bei Twitter @kreisab sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Account am Kreisab. Danke, dass ihr mit dabei gewesen seid, und in einer Woche hören wir uns dann wieder. Tschüss.